Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
We're non-violent with people who are non-violent with us. But we are not non-violent with anyone who is violent with us.
Berühmte Worte von Malcolm X, dem schwarzen Bürgerrechtler, der immer als der Radikale, der Erbarmungslose galt. Heute wäre er 100 Jahre alt geworden und wir schauen in dieser Fazitausgabe auf die zentrale Gedenkfeier im New Yorker Stadtteil Harlem. Außerdem Abschied von einer Ballettlegende. 30 Jahre lang leitete Juri Grigorowitsch das Moskauer Bolschoi-Theater, wie vorwärts oder doch rückwärts gewandt er dort Einfluss nahm, das werden wir uns anschauen. Und Laurie Anderson, die eröffnete an diesem Abend die Wiener Festwochen mit einer Ansprache, obwohl die Festwochen ja bereits eröffnet wurden. Ein State of Love war angekündigt von der Künstlerin, die bereits letzten Freitag in Wien mit ihrem großen Hit Oh Superman auftrat. Die Künstlerin Laurie Anderson, berühmt geworden schon in den 70er Jahren mit ihren multimedialen Performances und mit diesem Song Oh Superman hatte sie dann 1981 den großen Durchbruch als Musikerin. Allerdings Pop umschreibt alles andere als ausreichend, was Laurie Anderson produzierte. Sie ist Regisseurin, Autorin, bildende Künstlerin und eben auch Sängerin. Im vergangenen Sommer erschien ihr neues Album Amelia über eine US-amerikanische Flugpionierin und sie hätte letztes Jahr auch die Pina Bausch-Professur an der Folkwang-Universität der Künste antreten sollen, entschied sich dann aber dagegen, nachdem es eine Diskussion um ihre israelkritische Haltung gegeben hatte. Heute Abend konnte man die 77-Jährige mit einer Performance bei den Wiener Festwochen erleben, über die wir hier bei Fazit ja inzwischen auch schon berichtet haben. Martin Pesel war für uns dabei. Herr Pesel, was war das denn für eine Veranstaltung? Eine Performance, wie man es von Anderson ja erwarten könnte, oder schlicht und einfach eine Rede? Es war ja auch als Eröffnungsrede angekündigt.
Das war die große Frage im Vorfeld. Was wird das sein? Man wusste, es wird nur einmal stattfinden. Ich muss zugeben, ich weiß es immer noch nicht mit Sicherheit, was es war. Im Vorfeld habe ich mich erkundigt. Man konnte mir nicht sagen, was es genau sein wird. Es gab kein Skript, das man mir schicken konnte, keine Probe, bei der Aufnahmen gemacht worden sind. Man sagte mir nur, die Veranstaltung solle etwa eine Stunde dauern und dann gäbe es entweder noch ein Gespräch mit dem Intendanten Milo Rau oder nicht. Milo Rau hat dann nur eine kleine Begrüßung verlesen und verraten, immerhin, wie es zu diesem Auftritt von Laurie Anderson kam. Nämlich habe er sie ein Zitat der amerikanischen Autorin Rebecca Solnit wiedergeben hören, wonach alles, was wir retten können, wert sei, gerettet zu werden. Und das habe ihn so berührt, dass er Laurie Anderson eingeladen habe, nach Wien zu kommen und zu machen, was sie will. Vorgegeben war einzig der Titel dieser Eröffnungsrede, denn die Festwochen sind ja dieses Jahr die Republik der Liebe. Und dieser Titel lautet State of Love, also Staat der Liebe oder auch Zustand der Liebe.
Mhm. Und worüber hat sie dann gesprochen?
Oh Mann, über so vieles. Sie hat zunächst mal den Mozartchor ein geistliches Lied singen lassen, Davids Klagelied, mit dem sich König David bei seinem Sohn dafür entschuldigt, ihn getötet zu haben. Anschließend ist der Chor abgegangen und sie hat angekündigt, nennen wir es ihren Vortrag in zwei Teile zu teilen, nämlich State und Love. Zuerst State. Und dann hat sie, wie man es irgendwie erwartet hat, zuerst viel über ihr Land gesprochen. Sie beschäftigt sich ja seit Jahrzehnten viel mit den Vereinigten Staaten. Ihre Alben tragen den Titel United States. Und im Moment gibt es da ja auch viel zu sagen, den katastrophalen Zustand, in dem sich das Land gerade befindet. Sie hat gesagt, dass da gerade eine Art Endzeitfaschismus herrsche durch diese Allianz der extremen Rechten mit den Silicon Valley Tech-Mogulen, während also der ursprüngliche Faschismus, das hat sie auch gesagt, weil im ORF-Sendesaal, das war ja in der Nazi-Zeit der Reichssendesaal und Hitler hat von hier einige Reden in die Welt hinausgeschickt und die seien dann noch mit so einem utopischen Fortschrittsgedanken einhergegangen, natürlich einem total fehlgeleiteten. Jetzt aber herrscht eher Weltuntergangsstimmung im Zusammenhang mit diesem neuen Faschismus. Das waren ganz interessante Gedanken und in einer meditativen, stets unglaublich freundlichen Stimme vorgetragen, die gerade in diesem Sendesaal natürlich also ein fantastisches Timbre entfaltet hat. Und sie hat aber immer dazu gesagt, von wem diese Gedanken sind, wen sie gerade liest oder besonders bewundert. Und dann hat sie auch mal zu ihrer Violine gegriffen, ein bisschen drauf gespielt, mal auf Tablets herumgetippt und so Zitate eingeblendet auf eine Leinwand. Zum Beispiel all diese Wörter, die man in der US-Regierung aktuell nicht mehr in offiziellen Dokumenten und auf Websites verwenden darf. Hat Anekdoten aus ihrem Leben erzählt. Sie war ja mit Lou Reed zusammen, hat Geschichten eingespielt oder Musik eingespielt und ist dabei wirklich vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Ich habe also, irgendwann aufgehört, ja, mitzuschreiben, welchen Namen sie jetzt wieder ins Spiel wirft. Und als diese Stunde um war, meinte sie plötzlich kleinlaut und ein bisschen verzweifelt, es beginne jetzt erst die zweite Hälfte, also dieser Love-Teil, wobei diese programmatisch geforderte Liebe ja durchaus in den meisten dieser Schnipsel eine Rolle gespielt
hat. Ja, also im zweiten Teil dann, ja, was war es, ein Appell an die Liebe, Liebe als politische Kraft?
Ja, der zweite Teil bestand eigentlich auch aus so kleinen Schnipseln, so wie der erste. Dann hat sie mal ein Video eingeblendet mit so Freud-artigen Figuren und hat sich an den Tisch gesetzt und gemeint, sie sei mit Freud jetzt im Kaffeehaus gesessen und habe ihn zu ihrem Leben befragt. Und dann habe der irgendwann gesagt, die Zeit ist um, wie das die Shrinks halt so machen. Es war, glaube ich, als Witz gemeint und dann dachten wir, das ist doch jetzt ein guter Schluss. Aber nein, es ging immer noch weiter und immer noch weiter. Sie ist natürlich eine, die sich für Nächstenliebe einsetzt, hat das auch so in Songs dann untergebracht. Wenn du einen Mann siehst, der am Boden liegt, dann heb ihn auf. Also diese durchaus naheliegenden, aber natürlich auch berührenden Aspekte, ja, Liebe als politische Kraft, kann man so sagen. Das hat
war
sie
zu banal.
Vermittelt.
Ja? War Ihnen zu banal, Herr Pesel?
Es war vor allem wahnsinnig wirr. Also irgendwann hat man gemerkt, gut, sie hat einfach Dinge zusammengesammelt, die sie reizend findet und hat beschlossen, die uns in Wien jetzt darzulegen. Aber sie hat halt keinen Bogen dafür gefunden und niemand hat sie halt je gefragt, was das wird. Also dadurch, dass das sie das Pouvoir hatte, quasi carte blanche zu machen, was sie will, hat man sich da in ein Abenteuer hineinbegeben. Das ist aber immerhin ein bizarres Erlebnis. Mhm.
War denn das Publikum am Ende genauso skeptisch oder wenig überzeugt wie Sie? Bei einem Star wie Laurie Anderson?
Man ist dann bei einem Star wie Laurie Anderson natürlich trotzdem irgendwie angetan und höflich. Aber ja.
Laurie Andersons State of Love bei den Wiener Festwochen für Fazit hat den Abend Martin Pesel verfolgt, wenig überzeugt. Aber Herr Pesel, ganz herzlichen Dank dafür. Das weltberühmte Ballett des Moskauer Bolschoi-Theaters hat einen sehr großen Choreografen verloren, Juri Grigorowitsch, ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Der Mann, der diese Balletttruppe 30 Jahre lang leitete und der das russische, nein, man muss dann wohl auch sagen, vor allem sowjetische Ballett, auch über das Bolschoi hinaus jahrzehntelang geprägt hat. Denn von 1964 bis 1995 war er Chefchoreograf dort am Bolschoi. Frage an die Ballettkritikerin Dorion Weigmann. Wie hat denn Juri Grigorowitsch dieses Ballett in der Zeit geprägt? Man stellt sich ja immer vor, Spitzentanz, da geht es halt eben um Perfektion, mal etwas laienhaft ausgedrückt. Worum ging es ihm?
Es ging ihm darum zu erzählen im Tanz, wie das ja ganz klassisch in Russland, wissen wir ja seit Schwanensee, der Fall ist. Und das mit Mitteln, die ganz klar aus der russischen akademischen Schule kommen. Er selber war ausgebildet in der Vaganova, was wir heute Vaganova nennen, in St. Petersburg. Und er kam dann von dort ans Mariinsky und ans Bolschoi und hat dann, wie Sie gesagt haben, das 30 Jahre lang geleitet, das Ballett. Er war tatsächlich jemand, der eine Ausstrahlung hatte in die ganze UdSSR. Überall sind seine Werke gespielt worden. Das war sozusagen die Benchmark der Epoche.
Ja, und wie genau hat man diese Benchmark auf der Bühne sich vorzustellen?
Also wir haben hier im Westen durch Igor Zelensky den Spartakus bekommen, der interessanterweise 1968 entstanden ist, in einem Jahr, in dem der Westen ja ganz starke Auseinandersetzungen mit dem Ostblock hatte. Und Spartakus ist insofern ein sehr typisches Gregorowitsch-Ballett, weil man sozusagen diese ganze Kraft darin sieht. Auch, ich würde schon sagen, das Testosteron-gesteuerte. Er war auch ein guter Erzähler, was Frauen anging, aber so diese Männerkraft, das war irgendwie das, was ihn, glaube ich, ganz besonders interessiert hat. Er hat das auch nochmal dann 1975 mit Ivan dem Schrecklichen gemacht. Und was außerdem, glaube ich, sehr besonders an ihm war, er hat wirklich eine Reihe von absolut exzellenten Ballerinen hervorgebracht, unter anderem die berühmte Maja Plisetskaya, die eine Dissidentin wirklich geworden ist, was er genau natürlich nicht war. Sonst obwohl kann man keine 30 ja. Jahre am Bolschoi ja. an der Spitze stehen.
Obwohl er ja nicht in der kommunistischen Partei war.
Ja.
Also hatte er ja. eine politische Haltung?
Ich denke, dass man das seinen Stücken schon ansieht. Also es war ihm nicht darum zu tun, jetzt zu bekunden, dass er in irgendeiner Form vom Regime abfällt. Man muss auch sehen, dass viele Staatsgäste ja ins Bolschoi und zwar gerade ins Ballett geführt wurden, weil man eben gemerkt hat, ja, damit stößt man jemanden vor den Kopf und man bleibt irgendwie hübsch auf der sowjetischen Linie.
Und es war ja auch immer international das Aushängeschild, das Bolschoi. Jeder ja. kannte es,
ja.
ne?
Ja,
also
absolut.
Jeder hat von ihm gehört ja. und es war irgendwie so die, ja, was war es, die Speerspitze des Balletts oder der?
Zusammen mit Marinsky war es tatsächlich, zumindest des russischen oder des sowjetischen Balletts, war es die Speerspitze, wobei ihm das dann 1980 auch ein Stück weit ein bisschen zum Verhängnis wurde. Da sind die nämlich auf Westtournee gegangen und da haben sich ganz viele davon gemacht. Und da geriet er ziemlich unter Druck innerhalb des Bolschoi, hat sich aber trotzdem halten können, eben bis 95. Er hat immer strikte Loyalität von seinen Tänzern verlangt. Er war schon ein wirklich starker Hierarch. Aber da war so ein Punkt, wo das ein bisschen kipplig für ihn auch war.
Sie haben ihn in einem Nachruf in der Süddeutschen Zeitung den eisernen Herrscher des sowjetischen Balletts genannt.
Ja.
Warum?
Also wenn man ihn allein physiognomisch gesehen hat, ja, er war so eine Figur, er hatte wirklich was, ich würde jetzt fast sagen, von einem Nussknacker. Er war so ganz statisch und so sehr stark aufgerichtet und einfach sehr, sehr stark in seiner physischen Ausstrahlung. Und er hat einfach seine Leute, seine Tänzer schon in einer gewissen Art und Weise eben wirklich auch eisern in der Hand gehabt. Das wurde auch von ihm erwartet, ganz klar.
1995 hat er das Ballett verlassen. Also er hat das Handtuch geworfen, liest man jetzt. Da war er ja dann auch 68 Jahre alt, also man könnte sagen normales Rentenalter. Womit hatte es zu tun, dass er gegangen ist?
Ich glaube, da gab es innerhalb des Bolschoi eine Auseinandersetzung und wohl auch so einen leichten Aufstand. Also es war dann schon eine Zeit, 1995, da wissen wir ja, Glasnost, Perestroika, es war gelaufen, das Sowjetreich war zusammengebrochen. Also da hat einfach auch dann ein anderer Wind geweht, auch in diesem Ensemble.
Wie hat sich das Ballett denn dann entwickelt? Also wirkt sich dieser Mauerfall oder dieser Niedergang des Sowjetregimes auch auf dieses Ballett in Moskau, auf das Bolschoi aus?
Ja, also erstens mal, es sind dann ja viele Westchoreografen da reingegangen mit ihren Werken. Dann kam 2004 Alexei Radmansky dort an die Spitze und der hat das 4 Jahre lang gemacht. Er hat zweifelsohne ganz viel nochmal modernisiert, revitalisiert, aber eben auch wirklich auf eine neue Schiene gesetzt und hat dann 2008 auch das Handtuch geworfen und dann kam Grigorowitsch nochmal und das war schon interessant, weil das eigentlich so ein Backlash dann war. Und wenn wir es so von heute aus gucken, uns sind ja sämtliche Beziehungen darüber eigentlich abgebrochen in der Ballettwelt, muss man sagen, diese Phase des Aufbruchs zwischen 2000 oder eigentlich schon vor der Jahrtausendwende bis so 2008, die war halt eine kurze, sehr starke Blüte. Aber es sind dann eben auch viele in den Westen gegangen von den Tänzern.
Dorion Weigmann über den jetzt verstorbenen russischen Ballettstar Juri Grigorowitsch. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Der schwarze Bürgerrechtler Malcolm X galt immer als Gegenspieler zu Martin Luther King. Der eine trat für gewaltlosen Widerstand ein, Malcolm X dagegen, das war der Radikale und Militante. Wer Gewalt gegen uns anwendet, gegen den werden wir uns nicht hüten, keine Gewalt anzuwenden, so seine Haltung. Sein Leben und Wirken stand auch nach seinem Tod im Schatten Martin Luther Kings, bis Spike Lee 1992 ein Biopic drehte und damit einen regelrechten Malcolm X-Hype auslöste. Der Film machte ihn zur Ikone der Black Power Bewegung. Heute wäre Malcolm X 100 Jahre alt geworden. In diesem Moment findet im New Yorker Stadtteil Harlem eine Gedenkfeier statt. Just an dem Ort, an dem er auch mit 39 Jahren ermordet wurde. Martin Ganselmeier beobachtet dort das Geschehen. Herr Ganselmeier, die Feierlichkeiten, die sind wahrscheinlich erst im Beginn. Was ist denn da für heute Abend überhaupt geplant?
Ja, das ist eine Zusammenkunft hier in New York, an dem Ort, an dem er auch ermordet wurde. Das ist heute ja, damals war es ein Versammlungssaal, eine Art Ballroom. Das ist mittlerweile eine Gedenkstätte, eine Art Malcolm X Museum geworden. Und die Familie, vor allem die Töchter, die haben sich drum gekümmert, dass da das Andenken an Malcolm X auch erhalten bleibt. Insofern kommen da New Yorks Bürgermeister Eric Adams zusammen, die Töchter von Malcolm X natürlich, aber auch andere prominente Afroamerikaner, die Rapperin und fünffache Grammy-Gewinnerin Lauryn Hill oder Fannie Willis, die Staatsanwältin aus Georgia, die versucht hat, Donald Trump rechtlich sozusagen anzuklagen wegen seiner Einflussnahme auf den damaligen Innenminister nach der verlorenen Wahl. Dieser Prozess ist ja erstmal unterbrochen, solange Donald Trump jetzt wieder im Weißen Haus sind. Also bis hin zu die Miss Black USA, Kennedy Lucas, die eben nicht nur, weil sie sehr schön ist, sondern auch, weil sie intelligent ist, erfolgreich in ihrer Karriere ausgezeichnet werden soll. Also es ist so ein bisschen auch ein Potpourri erfolgreicher Afroamerikaner. Und das ist, glaube ich, eine wesentliche zentrale Idee dieser Veranstaltung. Malcolm X stand für schwarzes Selbstbewusstsein, für schwarze Stärke und die soll auch heute Abend zum Ausdruck kommen.
Und von wem geht das Ganze aus? Also man könnte sich ja vorstellen, dass die neue Regierung unter Donald Trump nicht gerade so großes Interesse an einer solchen Gedenkveranstaltung oder überhaupt an solchem Gedenken hat.
Überhaupt nicht. Die Trump-Regierung versucht eigentlich sehr, sehr vieles zurückzudrängen. Die haben heute in keiner Weise an den 100. Geburtstag von Malcolm X erinnert. Möglicherweise weiß Donald Trump gar nicht, dass heute der 100. Geburtstag von Malcolm X gewesen wäre. Aber bekannt ist ja, dass Donald Trump sämtliche Initiativen, zum Beispiel an Universitäten, die afroamerikanische Perspektive auf die amerikanische Geschichte zu fördern, durch Lehrstühle, durch eigene Studien, dass das alles zurückgedrängt werden soll. Man spricht hier von Whitewashing der amerikanischen Geschichte. Also eigentlich soll es wieder so wie in den 50er, 60er Jahren, dass eben ja die Weißen Amerika geprägt und bestimmt haben. Und das, was man an Fortschritten gemacht hat durch neue Perspektiven, durch die Geschichte der Afroamerikaner, wie sie Amerika auch mitgeprägt haben, das soll ja eher wieder zurückgedrängt werden, bis hin zum wirklich hervorragenden Museum für afroamerikanische Geschichte in Washington D.C. auf der Mall. Ich bin selber dort mehrfach gewesen, ein ganz hervorragendes Museum, das plötzlich auch mit Kürzungen klarkommen muss, wo man sich wirklich fragt, ob da nicht auch politisch versucht wird, dies zu unterbinden.
Harlem ist ja immer noch der New Yorker Stadtteil mit einem sehr hohen Anteil an Schwarzen. Welche Rolle spielt Malcolm X dort oder welche Rolle spielt er für die schwarze Community überhaupt?
Eine sehr wichtige Rolle. Es gibt in Harlem die Hauptstraße, das ist der Malcolm X Boulevard. Es gibt, wie gesagt, die Malcolm X Gedenkstätte. Es gibt eine Malcolm X Schule. Es gibt auch in Harlem verschiedene Orte, wo an Malcolm X erinnert wird. Und er ist ein Vorbild. Und Sie haben eingangs völlig zu Recht zitiert dieses Zitat, wo er ja auch lange für stand, eben auch durchaus Gewalt anwenden. In Amerika war er traditionell ja auch so ein bisschen ein Bürgerschreck. Dieses Bild hat sich in den letzten Jahren etwas gewandelt, weil er wirklich im letzten Lebensjahr, in den letzten ein, zwei Jahren, hat er sich ja klar distanziert von dieser radikal-islamistischen Organisation Nation of Islam. Er hat eine Pilgerreise nach Mekka gemacht und er ist zurückgekommen und hat sich eigentlich den Positionen von Martin Luther King angenähert. Und ich habe auch mit der Tochter von Malcolm X gesprochen, die mir, finde ich, sehr eindringlich geschildert hat, wären beide länger am Leben gewesen. Beide sind ja im Alter von 39 Jahren unglaublich jung ermordet worden. Hätten sie beide noch 10 Jahre, 20 Jahre länger leben können. Sie ist überzeugt davon, dass beide sich so angenähert hätten, dass beide im Prinzip das gleiche Ziel, Gleichberechtigung für Schwarze, verfolgt hätten mit eben etwas unterschiedlichen Methoden. Aber Malcolm X ging es vor allem am Ende, in den letzten Lebensjahren, eher darum, dass, wenn man selbst mit Gewalt konfrontiert ist, dass man dann auch das Recht hat, Gewalt zurück auszuüben und dass man das nicht einfach hinnimmt. Aber er hat sich völlig distanziert von diesen früheren Vorstellungen, die er auch mal vertreten hatte, dass man strikte Trennung zwischen Schwarzen und Weißen vollziehen muss.
Mhm. Ermordet wurde er ja 1965 nicht von Weißen, sondern eben von Mitgliedern dieser Nation of Islam, der er selbst angehörte. Aber daran gibt es inzwischen doch auch Zweifel, oder?
Also es ist klar, dass die Mörder aus dem Umfeld der Nation of Islam kamen. Einer der Täter wurde ja sofort noch am Tatort geschnappt. Die beiden anderen, die dann jahrelang im Gefängnis saßen, die sind zu Unrecht verhaftet worden. Die haben auch eine große Entschädigung bekommen vor einigen Jahren hier auch von der Stadt New York. Mittlerweile weiß man aufgrund von Akten, die freigegeben worden sind, dass FBI, die Bundespolizei, die New Yorker Polizei, CIA, der Geheimnisdienst, dass die tief darin verwickelt waren, dass die wussten, dass es Anschlagspläne gibt, dass die möglicherweise das auch begünstigt haben. Man weiß nicht genau, wussten sie es nur und haben nichts getan oder waren sie sogar Mittäter? Die Familie, die Tochter von Malcolm X, die wollen natürlich, dass da die Wahrheit ans Licht kommt. Und nachdem sich jahrelang nichts getan hat in dieser Richtung, sind die im vergangenen November hingegangen mit Unterstützung von Ben Crump, einem sehr erfolgreichen afroamerikanischen Anwalt, und haben Klage eingereicht gegen FBI, gegen CIA, gegen die New Yorker Polizei. Klage in einer hohen Millionenbetrag, um Druck zu machen, damit die Wahrheit rauskommt. Insofern, es kann sein, dass in den nächsten Monaten da auch ein Gerichtsverfahren beginnt. Das wird dann nochmal sehr spannend zu sehen, wie tief die US-Ermittlungsbehörden mit in dieser Ermordung verwickelt waren.
Martin Ganselmeier über Malcolm X und die Gedenkfeier im New Yorker Stadtteil Harlem, wo Malcolm X 1965 ermordet wurde. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Beim diesjährigen Wettlesen um den renommierten Bachmann-Preis sind auch 8 Autorinnen und Autoren aus Deutschland im Rennen. Der deutschsprachige Literaturwettbewerb geht vom 26. bis zum 29. Juni im österreichischen Klagenfurt mit insgesamt 14 Kandidaten über die Bühne, wie der Sender ORF als Veranstalter bekannt gab. Zu den Teilnehmerinnen aus Deutschland gehört etwa die aus Höxter stammende Josephine Rieks. Ihr Zukunftsroman Serverland wurde 2018 mit dem Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen für junge Künstlerinnen und Künstler ausgezeichnet. Auch die Berliner Autorin und Filmemacherin Laura Labs wurde nach Klagenfurt eingeladen. Ihr Streifen »Rote Sterne überm Feld« gewann den Kritikerpreis beim diesjährigen Filmfestival Max-Ophüls-Preis. Außerdem nehmen aus Deutschland Thomas Bissinger, Nefeli Kavouras und Fatima Khan, Tina Schmidt, Boris Schumatzky und Sophie Sumburane teil. Der Hauptpreis ist nach der österreichischen Literatin Ingeborg Bachmann benannt. Er ist mit 25.000 Euro dotiert. Seit 2017 wird der Deutschlandfunkpreis verliehen. Die Sanierung des Dresdner Residenzschlosses soll nach Jahrzehnten in 2 Jahren beendet sein. Nach Angaben des sächsischen Finanzministeriums sollen der sogenannte Propositionssaal und der große Ballsaal Anfang 2026 an die staatlichen Kunstsammlungen Dresden übergeben werden. Bereits in diesem Oktober werden nach dem Ausbau der ehemaligen Schlosskapelle dort Konzerte zu hören sein. Der Raum mit dem mittelalterlichen Schlingrippengewölbe kann auch anderweitig genutzt werden. Zuletzt war der Nordflügel ausgebaut worden. Im Schloss befinden sich mehrere Museen der staatlichen Kunstsammlungen, darunter die Sächsische Schatzkammer, Grünes Gewölbe und die Rüstkammer. Erste Sanierungsarbeiten des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Schlosses gab es 1986. Zuvor fanden immer wieder Sicherungsmaßnahmen statt. Strichpunkt heißt umgangssprachlich das Satzzeichen aus einem Punkt und einem Komma, das Semikolon. Inzwischen wird es vor allem als Zwinkersmiley verwendet, als Satzzeichen ist es eher bedroht. Das hat eine britische Studie ergeben, über die der Guardian berichtet. So ist das Semikolon in den letzten 20 Jahren in englischen Büchern auf dem Rückzug. Tauchte es im Jahr 2000 noch etwa alle 200 Wörter auf, liegen heute 400 Wörter dazwischen. Auch britische Studierende können mit dem Semikolon kaum noch etwas anfangen. Fast 2/3 benutzen es kaum, auch weil sie nicht verstehen, wie es verwendet wird. Sprachexperten plädieren dafür, das Semikolon wieder stärker in Alltagstexten zu verwenden, damit es nicht irgendwann ausstirbt. Es sollte die erste Einzelausstellung des Fotografen Isaac Wright in der Galerie Robert Mann in New York werden. Doch dann stürmten 4 Polizeibeamte die Vernissage und nahmen Wright fest. Ein Polizeisprecher gab bekannt, dass der Fotograf, auch als Drift bekannt, wegen Hausfriedensbruch angeklagt worden sei. Er befinde sich nicht mehr in Haft. Wright ist dafür bekannt, Aufnahmen aus großer Höhe zu machen. Dafür klettert er auf Wolkenkratzer und andere Gebäude, zum Beispiel auf die New Yorker Queensborough Bridge. Im Dezember 2020 saß er für 4 Monate im Gefängnis. Er hatte illegal 3 Gebäude bestiegen.
Zu den großen Festivals für zeitgenössischen Tanz jedes Jahr zählen auf jeden Fall auch die Potsdamer Tanztage. Dieses Jahr sind 20 Produktionen eingeladen aus den unterschiedlichsten Ländern und es gibt Workshops, Publikumsgespräche und Konzerte. Es gibt Formate für junges Publikum und auch Tanz im urbanen Raum. Woran sich vielleicht schon zeigt, dieses Festival schafft eine besonders enge Verbindung zum Publikum. Unsere Tanzkritikerin Elisabeth Nehring verfolgt die diesjährige Ausgabe. Sie läuft jetzt schon eine Woche und noch bis zum 25. Mai. Es ist also Halbzeit. Elisabeth, ist das vielleicht auch das sogenannte, ich sage es mal, Alleinstellungsmerkmal des Festivals, dieses Anstreben, wirklich niederschwellige Angebote zusammen mit dem Publikum zu machen, also gemeinsam zu tanzen, könnte man vielleicht auch sagen.
Ja, das versuchen schon viele Festivals, aber hier ist es schon tatsächlich nochmal was ganz Besonderes. Tanz im August hatte das auch lange, aber das ist ganz, ganz lange auch schon wieder her. Ich finde, das Alleinstellungsmerkmal ist wirklich eine sehr gelungene Verschränkung von dem künstlerischen Angebot, was du gerade beschrieben hast, in Form von verschiedenen Produktionen eben auch im öffentlichen Raum und dann eben diesem sehr umfangreichen Workshop-Angebot. Und das reicht von verschiedenen urbanen Tanzstilen, Afro, Street Dance, über Flamenco für, ich zitiere jetzt mal, Nicht-Flamenco-Körper bis hin zu Gaga. Das ist so ein Tanzstil, der von einem sehr bekannten israelischen Choreografen entwickelt wurde und der in Israel von Tänzern, aber auch sehr alten Leuten praktiziert wird. Also das geht so für jeden. Also dieses Workshop-Angebot ist sehr breit. Es erreicht sehr viele verschiedene Leute, die vielleicht eher selber mal so ein bisschen tanzen wollen und dann mal gucken, gehen wir doch mal in die Abendvorstellung. Das gibt es eigentlich sonst nur bei dem sonst sehr berühmten Impulstanz in Wien. Legendär machen die das seit über 20 Jahren. Und warum ist das wichtig zu betonen? Denn das ist nicht nur eine atmosphärische Sache, sondern es gewinnt ein Publikum, das wirklich durchaus tanzpraktische Erfahrungen macht. Und jeder, der schon mal selbst tänzerisch sich bewegt hat, bevor er eine Tanzvorstellung gesehen hat, der weiß, dass er danach anders sieht. Das kann ich auch als Tanzkritikerin sagen. Das ist immer gut, mal in eine Klasse zu gehen, die mal eine bestimmte Technik vermittelt, weil du das mit dem eigenen Körper erfährst. Also man gewinnt ZuschauerInnen mit einer anderen, neuen, guten Seherfahrung. Mhm.
Und diese Workshops, heißt das, da geht man einen Tag hin oder gehen die über die gesamte Festivalzeit?
Ja, das ist unterschiedlich. Ne? Das gibt so Eintagesworkshops, aber die meisten sind dann mehrere Tage hintereinander. Nicht unbedingt den ganzen Tag, sondern mal 2 Stunden oder 3 Stunden, aber auch 4-stündige Workshops. Also da kann man sehr breit auswählen.
Was gab es denn bisher so an programmlichen Highlights?
Also man merkt auch in diesem Jahr, dass der Festivalkurator, der Sven Till, immer total für international unterwegs ist. Das Programm hat eine große Spannbreite, was wir so künstlerische Handschriften nennen, aber auch die Herkunft Orte und die Kulturen dieser KünstlerInnen. Also es reicht vom afrikanischen Kontinent hin bis zur Kultur der Samen in Nordeuropa. Da gab es hier jetzt auch ein Stück. Und natürlich Kanada, das ist eins der Schwerpunktländer, eröffnet. Da will ich mal die Aufmerksamkeit drauf lenken, wurde das Festival in diesem Jahr mit einem ganz kurzen, noch nicht mal 30 Minuten, aber sehr eindrücklichen Solo Black von einem jungen Tänzer und Choreografen Ui Lee erlebt und arbeitet in Madrid, kommt aber von der Elfenbeinküste und thematisiert in diesem kurzen Solo auf sehr körperliche, sehr eindrückliche Weise die verschiedenen Facetten des Schwarzseins unter, ich sage mal, rassistischen Lebensbedingungen. Und das passiert mit verschiedenen Tanzstilen vom afrikanischen, amerikanischen, europäischen Kontinent. Also er kann unheimlich viel, sage ich mal, vom Step-Tanz, Coupé Décalé oder Crump, ganz viele verschiedene Stile bedienen, die auf den Straßen in den Varietés entwickelt wurden. Er mischt das aber auch mit Musik und Text- und Filmausschnitten, die zum Beispiel Aufnahmen zeigen aus der rassistischen Geschichte der USA, sowohl aus der Vergangenheit als auch aus der Gegenwart. Also man sieht wirklich noch diese angeketteten schwarzen Menschen von damals, aber man sieht auch die Polizeigewalt und die Demonstrationen der Black Lives Matter Bewegung von heute. Und man sieht eben ihn, wie er das so übergangslos in seinen Körper transferiert und trotzdem dann auch wieder diese Vitalität ausstrahlt. Also es war wirklich ein sehr starker, sehr eindrücklicher Auftakt.
Dann gibt es ja einen Schwerpunkt Kanada. Von dort kommt ja auch die einzige Europapremiere des Festivals. Tuning heißt das Stück von Vanessa Goodman. Was ist das für ein Stück und was ist das für eine Choreografin?
Also ich habe ja gerade so geschwärmt vom Programm und auch vom kuratorischen Interesse der Macher, aber ausgerechnet dieses Duett war für mich eine große Enttäuschung, muss ich sagen. Also es sind zwei TänzerInnen. Vanessa Goodman ist eigentlich hier noch nicht so stark bekannt. Sie war bei Tanz Bremen im Festival. Und eigentlich ist das immer schön, wenn mal jemand kommt, der jetzt noch nicht so Land auf Land ab
gehandelt wird.
Ja. Und ich glaube, dass sie auch wirklich eine gute Choreografin ist. Aber in diesem Fall ist das so, dass wir diese beiden Tänzerinnen und Tänzer haben, gleich angezogen mit Anzugsjacken und so engen Paillettenhemden und langen Faltenröcken. Die beginnen so ein Spiel mit Stimme. Einer experimentiert mit der Stimme, der andere bewegt sich dazu. Die Stimme wird geloopt und vervielfacht und die Bewegung, da tunen sich da so ein in diese Stimme und dann wird die Seite gewechselt sozusagen. Dann fängt sie an, mit der Stimme zu experimentieren. Er bewegt sich. Und es ist eigentlich total subtil gearbeitet. Aber was eben gar nicht passiert, dass zwischen den beiden wirklich etwas passiert und dass die in einen inneren Kontakt mit dem sogenannten Bewegungsmaterial kommen. Und das war für mich jetzt auch nochmal interessant zu sehen. Du kannst das Stück bauen, wie du willst. Wenn das nicht stattfindet, wenn wirklich keine Erfahrung gemacht wird von den Tänzerinnen und Tänzern auf der Bühne.
Dann machen wir auch keine.
Ja, dann machen wir auch keine. Ich hätte es nicht besser sagen können.
Ja, jetzt kommt man mal auf das schnöde Thema Geld, was ja bei Festivalberichterstattung kaum mehr fehlen kann, eben durch diese einschneidenden Kürzungen in den Kulturhaushalten und auch durch die unsicheren Förderungen. Inwieweit ist denn dieses Festival, inwieweit ist die Fabrik Potsdam davon betroffen?
Ja, also glücklicherweise muss man sagen, haben weder die Stadt Potsdam noch das Land Brandenburg beim Festival die Sparschrauben angelegt. So habe ich es jetzt zumindest verstanden. Und man würde mal frei interpretieren, beide Stadt und Land verstehen, was sie mit diesem Ort, der wirklich toll ist und extrem engagiert, diesem Ort für zeitgenössischen Tanz haben. Existiert ja seit der Wende. Kurz nach der Wende haben Sven Till und Sabine Schwalitz den gegründet. Und die sind eben auch in verschiedenen Netzwerken aktiv. Zum Beispiel einem Tanz für junges Publikum. Ganz wichtiges Thema. Damit haben sie schon angefangen, als es noch nicht en vogue war, sage ich mal. Und dieses Netzwerk, das bezieht Geld vom Bund. Und dadurch, dass wir jetzt einen Regierungswechsel hatten und kein Haushalt verabschiedet wurde, weiß dieses Netzwerk immer noch nicht, ob es für dieses Jahr Geld bekommt. Es arbeitet aber weiter. Und das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt. So geht es ja nicht nur jetzt dieser Struktur, sondern vielen anderen Kulturakteuren auch, dass dadurch, dass es keinen Bundeshaushalt gibt, aber alle annehmen, ja, die gehen schon in Vorleistung, die arbeiten jetzt erstmal weiter, ohne zu wissen, ob sie hinterher gefördert werden. Und das geht der Fabrik Potsdam mit ihren Netzwerken auch so. Und das ist schon ein Problem, obwohl sie jetzt erstmal fürs Festival gut und sicher aufgestellt sind.
Und ich finde, an der Stelle muss man vielleicht auch mal betonen, was für eine Leistung das ist, sozusagen finanziell ins Nichts zu arbeiten, weil ja auch viele Leute sagen, ja, gefördert wird hier in Deutschland bis zum Get-No.
Ja,
ja, also, aber ja, dass dann wirklich
sicherlich Leute,
Teams, die das sagen manche, dass dann wirklich Teams auch ohne zu wissen, wie es finanziell weitergeht, ihre Arbeit einfach weitermachen, weil sie sie eben schon so lange machen und weil ihr Herzblut da dran hängt?
Ja, also ich würde mal, darüber können wir mal ein ganz eigenes Gespräch nochmal führen. Wenn man das mal wirklich aufschlüsselt, wer hier für welches Geld und mit welchem Engagement wofür arbeitet, was aufbaut, auch unter extrem unsicheren Bedingungen mit einer einjährigen Förderung und dann angenommen wird, das geht schon irgendwie weiter oder das Ehrenamt übernimmt dann schon, das ist ja in den ländlichen Räumen oft ein Thema. Also wenn man das mal ganz genau auseinanderschlüsselt, könnte man sehr schnell entlarven, dass hier nicht bis zum Get-No gefördert wird, sondern eigentlich sehr stark auf den Schultern der Engagierten, der KulturakteurInnen, das alles abgeladen wird und angenommen wird, das läuft schon so.
Elisabeth Nehring über die Potsdamer Tanztage, das Festival für zeitgenössischen Tanz, geht noch bis zum 25. Mai. Vielen Dank.
Gerne.
Die israelische Künstlerin Suha Freimann hat schon einmal eine Gruppenausstellung mit jüdischen, muslimischen und christlichen Künstlerinnen im Berliner Künstlerhaus Bethanien organisiert. Damals ging es um Kunst und religiöse Erfahrung. Was derzeit von ihr im Kunstpalast Erlangen zu sehen ist, das geht in eine etwas andere Richtung. Sie widmet sich nämlich der quasi religiösen Erfahrung des Selfie-Kults unserer Gegenwart und malt mit Zeichentrick Helden ihrer Kindheit neben kunstgeschichtlich bekannten Motiven und, als wäre das nicht genug, auch die Influencer unserer Zeit werden gewürdigt. Alles in Öl. Tobias Krone ist dem in der Ausstellung nachgegangen.
Da ist diese Frau auf dem großflächigen Ölgemälde. Lässig auf die Seite gestützt, liegt sie auf ihrem Bett. Durch das Blau der Nacht leuchtet sie grell ihr Smartphone-Bildschirm an. Im Hintergrund mehrere Bilder an der Schlafzimmerwand, darunter das Porträt des Gottes der Unterwelt Hades aus dem Disney-Film Herkules. Hades natürlich auch am Handy. Die Künstlerin Suha Freimann spricht in Englisch Hades aus, wenn sie über die Frau mit dem Handy spricht.
Sie ist ein bisschen am Handy chatten oder sexten mit Hades. Wissen wir nicht, aber war so meine Vorstellung.
Die Frau ist nicht allein mit ihrem Smartphone. Hinter ihrem Rücken schaut mit gierigem Lachen Maleficent ins Display. Man kennt die Figur als besonders böse gezeichnete Stiefmutter aus Disneys Dornröschen.
Maleficent ist, vielleicht ist sie das Sozialmedien in generell, die sie so die ganze Zeit ablenkt vom Schlafengehen. Vielleicht ist ihre Subconscious, also es ist unklar, was genau sie ist, aber die ist da präsent und ja, sie sieht glücklich aus, auch mit was da mit dem Handy passiert.
Euphoria, das ist der Titel ihres Ölgemäldes. Und auch der Titel der Ausstellung.
Auch ist so ein Wortspiel auf euphorisch sein über sich selbst.
Mit dieser Euphorie wird man unweigerlich konfrontiert in dieser quietschbunten Ausstellung. Die Wände, die meist großen Ölgemälde, alles in gut gesättigtes Gelb, Blau und Violett getaucht. Man will hier sofort ein Selfie machen.
Irgendwann war ich in meinem Atelier und habe gesehen, warum ist meine Handy und was auf dem Bildschirm ist, viel mehr bunt und happy und leuchtet, als was ich im Atelier male. Und ich dachte, okay, ich will eigentlich diese erleuchtende Oberfläche auch in den Bildern mehr bringen. Und die Betrachter auch dann mehr dazu bringen, weil ja, wir haben Konkurrenz mit den Handys. Die übernehmen unsere Aufmerksamkeit total.
In die Ausstellung taucht man zunächst ein wie in einen Disney-Film. Am radikalsten ist das zu erleben im Raum mit dem Titel Alice in Cyberland. Von der Decke hängen Gesichter in Öl, gemalt auf Holzplatten, zwischen denen man durchlaufen kann. Der Kurator malte Lin Krüger.
Die Malerei schwebt auf einmal im Raum. Zwei Wände sind verspiegelt, sodass man als Betrachterin dann sich auf einmal an der Wand wiederfindet und man verschmilzt so ein bisschen mit dem Kunstwerk und kann sich da drin so ein bisschen verlieren. Und das ist auch so natürlich auch im übertragenen Sinne so ein Gedanke, dass man sich so mit dem endlosen Scrollen eigentlich auf Instagram oder anderen sozialen Netzwerken auch so ein bisschen verlieren kann.
Was Suha Freimann womit kombiniert, ist manchmal ganz intuitiv und manchmal unterschwellig lakonisch. Zum Beispiel das Gemälde mit der rauchenden Raupe aus Alice im Wunderland, porträtiert neben der rauchenden Sharon Stone in der berühmten Verhörszene aus Basic Instinct.
Die Ästhetik in dieser Szene war sehr blau von Sharon Stone, sehr kühl. Und diese Raupe ist auch so eine knalleblau. Das war auch eine Grund, also es war nicht nur, dass die rauchen, aber ein bisschen den Gefahr auch, dass die sind so mysteriöse Figuren.
Im Bild Le Freak, sehr chic, sehen wir Picassos Frau mit Hut und Pelz. Bei Suha Freimann zieht sie sich gerade den Kajal nach. Malte Lehn-Kröger.
Also so das Contouring, dass man das eben besonders gut macht, um auf Instagram, auf den Selfies gut auszusehen und in echt dann aber vielleicht so ein bisschen überschminkt. Also das kann dann auch manchmal so ein bisschen ein Kontrast sein. Und das nutzt die Künstlerin dann als Inspiration und lässt das dann eben so ganz spielerisch mit Picasso verschmelzen.
Zu erleben, wie lustvoll, wie kenntnis- und spannungsreich Soha Freimann Figuren aus der Kunstgeschichte neben Disney-Figuren und scheinbar bekannten Gesichtern von Influencerinnen inszeniert, wie sie dabei den Kunstkanon für die komplexen Geschichten unserer Zeit öffnet, das macht einfach Spaß. Ein Stillleben mit Obst erweitert sie zum Beispiel um ein Smartphone mit eindeutiger Symbolik, eine Aubergine und zwei pralle rote Kirschen.
Wenn man sich auskennt mit Früchte-Emojis, haben viele sexuelle Bedeutungen.
Die Künstlerin setzt das vermeintlich banale, cartooneske, das Vektor-Grafik-Cleane der Instagram-Welt virtuos in Öl um. Sie spielt dabei mit Helligkeit und Dunkelheit, mit teils mehreren Ebenen, die sich transparent überlappen. Das macht die Ausstellung zu einem ganz analogen Augenschmaus für sich. Das Digitale auf Ölgemälde zu bannen. In dieser künstlerischen Strategie sieht Soha Freimann ihren ironischen Kommentar auf unsere Zeit.
Dann kann man reflektieren und sagen so, ist das alles so schön auf dem Handy und ist das alles echt und was ist echt und was nicht und wie soll ich wirklich das alles verdauen?
Soha Freimann, deren Werke momentan im Kunstpalast Erlangen zu sehen sind, bis 28. September in der Ausstellung Euphoria. Und wir kommen hier bei Fazit zur Kulturpresseschau. Heute hat Ulrike Timm die Feuilletons von morgen Dienstag, den 20. Mai, gelesen.
Ein Faultier hängt am Baum und ziert die Taz. Das Vieh schaut ganz zufrieden, hat ja auch nicht viel zu tun. Die Autorin Lotte Laloire war fleißig, um ihr Plädoyer fürs Faulsein in Worte zu fassen. Nein, des Kanzlers Aufforderung, wir sollten mehr arbeiten, teilt sie nicht und fordert stattdessen etwas rotzig Arbeitszeitverkürzung für Friedrich Merz und dass er doch mal die 500 Meter vom Bundestag zum Kanzleramt zu Fuß statt im Dienstwagen zurücklegen solle. Wäre gut fürs Durchlüften des Hirns und fürs Klima. Auch über die SPD wundert sich Laloire. Die Partei bliese oft genug selbst ins Fleißigsein Horn, statt sich zu erinnern, dass es mit Eduard Bernstein ein Sozialdemokrat war, der das Recht auf Faulsein von Paul Lafargue ins Deutsche übersetzt habe. Wie gesagt, die Taz-Autorin hat ihre Sicht der Dinge, Faulsein fürs Klima, mit Fleiß recherchiert, auch wenn die Schlüsse, die sie zieht, mitunter etwas blauäugig rüberkommen. Wenn ein Arbeiter 200 Autos produziert, wird das Klima stärker belastet, das gilt auch für E-Autos, als wenn er nur 100 baut. In der Welt erklärt die Politikwissenschaftlerin Martina Linartas eindrucksvoll und faktenreich, wie Deutschland zu einer Erbengesellschaft geworden ist. Sie führt an, wenn man sich Vermögen anschaut, sind immer zwei Teile entscheidend. Einerseits das Vermögen, das man sich im Laufe des eigenen Lebens aufbaut und andererseits das aus Erbschaften und Schenkungen bestehende Vermögen, was einem unverdientermaßen in den Schoß fällt. Erbschaften und Schenkungen machen mehr als die Hälfte aller Vermögen aus. Das heißt, dass Erbschaften nicht nur irgendeine, sondern die Hauptrolle spielen, wenn es um die große und wachsende Ungleichheit in Deutschland geht. Das aber war nicht immer so, meint Linartas im Interview der Welt. Wir hatten eine Phase, in der der Anteil von Erbschaften und Schenkungen nicht bei über 50% lag, sondern nur bei etwa 20%. Wir hatten also durchaus eine Phase, in der man von einer sogenannten Leistungsgesellschaft sprechen konnte. Dahin könne man auch wieder zurück, meint die Politikwissenschaftlerin. Höhere Vermögens- und Erbschaftssteuern gehörten unbedingt dazu. Aktuell gibt es Länder, die das definitiv besser machen als Deutschland, zum Beispiel witzigerweise die Schweiz, sagt sie der Welt. Es heißt ja immer, dass bei einer Einführung der Vermögenssteuer die ganzen vermögenden Menschen in die Schweiz abhauen würden. Wenn Deutschland eine Vermögenssteuer nach Schweizer Beispiel einführen würde, würden wir Mehreinnahmen von jährlich 73 Milliarden Euro erzielen. Das sitzt, gilt die Schweiz doch oft genug als Hort für die ganz Reichen. Aber Auch über den Begriff der Steuer an sich sollten wir mal gründlich nachdenken, befindet Martina Linartas in ihrem Buch Unverdiente Ungleichheit, das den Anlass gab für das lesenswerte Interview in der Welt. Schließlich seien es Steuern, die das Gemeinwohl und damit die Demokratie am Laufen hielten. Definitiv nicht am Hungertuch nagt das britische Königshaus und alles geerbt. In der einmal jährlich veröffentlichten The Sunday Times Rich List reicht es für King Charles dennoch nur für Platz 238. Das entnehmen wir der Süddeutschen Zeitung. Nur Platz 238? Die royalen Finanzen sind ein komplexes Konstrukt. Würde man zum Beispiel das Herzogtum Lancaster und den Crown Estate samt Ländereien in der Provinz und Straßenzügen in London zu Charles persönlichem Eigentum zählen, dann wäre er selbstverständlich mehrfacher Milliardär. Aber die Times schreibt, über all das verfüge er nur in seiner Rolle als König. Und unser eins würde ja auch nicht den Büro-Laptop oder den Dienstwagen sein eigen nennen. Ach so, alles eine Frage der Rechnung also. Schauen wir nochmal aufs Faultier der Taz. Das sieht immer noch ganz zufrieden aus. Vielleicht aber auch, unter dem Eindruck all der Rechnereien in der heutigen Kulturpresseschau, sehr nachdenklich oder doch vergnügt.
Das war die Kulturpresseschau von Ulrike Timm und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz und das hier ist Curtis Harding mit There She Goes. Danke fürs Zuhören.